Ich möchte Sie zur Nachmittagssitzung begrüßen. Und ich habe also jetzt den Auftrag, Ihnen noch Pater Resch vorzustellen. Das heißt also natürlich Eulen nach Athen tragen. Ich will es daher kurz machen. Wer es ausführlicher braucht, kann es ja dort lesen. Und ich meine, es gibt natürlich nicht nur dieses Heft hier über unser Programm, sondern auch ein historisches Heft über Imago Mundi. Nun, Geburt 34 Steineck, wir haben also einen Südtiroler vor uns, dann Eintritt in den Redemptoristenorden 55, Priesterweihe 61, dann hat also Andreas Resch seinen Doktor Theol in Graz gemacht, 67 den Doktor Phil in Innsbruck nachgeholt, dann folgte eine psychoanalytische Ausbildung und die Praxis bis 1980. Ich gehe wieder zurück. Seit 1969 ist er also auch gleichzeitig Professor an der Lateranuniversität in Rom über klinische Psychologie und Paranormologie. Ein Wort, das weitgehend auf ihn zurückgeht, wenn nicht sogar von ihm erfunden worden ist. Das ist also der offizielle Resch. Dann gibt es also den zweiten, das ist der Imago Mundi Resch. Das ist so zustande gekommen, dass 1965 ein Verein übernommen wurde, um den sich katholische Parapsychologen gerankt hatten. Es war ein Verleger, Kral in Abensberg, und in Österreich war es also in Schlierbach der Abt Wiesinger. Es waren dann erlauchte Leute dabei in diesem Verein, bei dem Übergang Gerda Walter und Peter Hohenwarter. Und schon 1966 gab es dann einen ersten Kongress eines Imago Mundi Interessengemeinschaft. Ab da war ich auch dabei und seit dato sind wir also dann sozusagen immer miteinander in Imago Mundi voran gelaufen und den Siegerpreis bekam er dann 78, als er dann das IGW einweihen konnte hier in Innsbruck, das Institut, an dem er also heute noch residiert, zugleich mit Druckerei und Verlag. Der damalige Vortrag, Festvortrag, lautete: Wie weit reicht unsere Erkenntnis? Und genau das ist ja unser Generalproblem. Das ist also der zweite Resch. Aber er hat natürlich nicht nur in Innsbruck und Rom Aktivitäten entwickelt, er war viel unterwegs, er war ein Kongressteilnehmer, er war ein Befruchter an vielen Stellen und hat auch natürlich viele Impulse mitbekommen. Dass es noch einen dritten und vierten gibt, das finden Sie dann auch ganz kurz hier angegeben in dem Lebenslauf. Er ist Gründer und zurzeit Vizepräsident von der International Association of Behavior Modification and Psychotherapy, Innsbruck und Melbourne. Sie wissen, dass er in seinem Verlag Buchreihen herausgebracht hat. Das Hauptinteresse, was ja auch dann hier weitergeht, ist das, dass die Protokollbände dieser Tagungen publiziert werden, und zwar in einer Art und Weise, wie man es nur für viele andere Sachen auch wünschen möchte. Dass der Restverlag dann noch vieles andere auch publiziert hat und dass er Ideen, die sonst nicht ankommen wollten, wagte in seinen Verlag aufzunehmen, das muss man ihm danken, wie überhaupt also Pater Resch natürlich Sachen getan hat, die andere vielleicht generell nicht gewagt hätten. Dass er dabei immer auf dem Boden der realen Tatsachen geblieben ist, das ist natürlich dann nicht nur Tugend, sondern auch lebenserhaltend. Denn wer das nicht tut, der weiß natürlich auch dann nicht mehr, auf welcher Basis er weiterbauen kann. Seine Basis ist also ganz klar weltanschaulich vorgezeichnet und er macht also auf dieser Basis eigentlich eine so weite Öffnung möglich, wie sie auf einer ungenaueren Basis gar nicht möglich wäre. Er würde sie sofort im Gestrüpp der Meinungsdivergenzen verheddern. Das ist ihm also erspart geblieben und wir wollen hoffen, dass das auch in Zukunft so bleiben kann. Sein heutiger Vortrag ist ja sozusagen ein Sammelreferat in dem Sinne, dass er also auf jeden Fall auch das sagen wird, was in den einzelnen Vorträgen dann ausbleiben muss. Denn ein Kongress dauert ja nur seine 4 Tage und nicht eine Woche. Und da kann natürlich nur eine Auswahl gebracht werden. Es mögen also alle die, die also glaubten, man müsse in einem Kongress alles bringen, die müssen also wohl zugeben, dass das nicht möglich ist. Aber wenigstens in einem solchen Vortrag über Formen veränderter Bewusstseinszustände werden wir eine gewisse Durchschau durch alles bekommen und dann dürfen wir uns den Einzelproblemen wieder so weit widmen, wie es ein einzelner Kongress erlaubt und wie es die Auswahl der entsprechenden Redner auch gestattet. Dass ich ihm sehr dankbar bin für alles, das muss ich also hier wohl nicht sagen. Und ich hoffe, dass es also auch nicht als Beweihräucherung aufgefasst wird, dass ausgerechnet ich ihm also jetzt diese Worte gewidmet habe. Ich glaube, er hätte es verdient und es wäre falsch gewesen, wenn ich das nicht hätte selber gemacht. Also, wir sind ihm dankbar, Sie wahrscheinlich auch, hoffe ich, und damit geben wir ihm also kurz entschlossen das Wort. Also, lieber Andreas, jetzt bist du dran.
Die Worte waren zu viel und ich danke Ihnen sehr für den Applaus zu Beginn. Dann bin ich sicher, dass ich einen Applaus gehabt habe, denn am Schluss wird es Ihnen wahrscheinlich nicht mehr so möglich sein. Ich muss 2 Sachen noch hier vorausschicken. Zunächst ist hier aufgezeigt Publikation von Professor Tolley. Sie können sich das notieren. Ich muss allerdings jetzt das Licht selbst verwenden. Und das Zweite, es ist ein Filmteam aus Südtirol hier und Sie werden dann so 10 Minuten das Licht brennen lassen. Ich bitte Sie um etwas Geduld und das Team hat eigens gebeten um Verständnis. Nun aber darf ich einen Vortrag beginnen, den man an und für sich nicht halten sollte. Ich muss ihn aber doch halten, weil ich im Programm bin. Und gestatten Sie mir, dass ich hier grundsätzlich zunächst auf die Gesamtthematik eingehe, wie man heute ein Thema von dieser Dimension veränderter Bewusstseinszustände in etwa in breiter Sicht der Kenntnisse heute sehen muss. Ich muss daher auf etwas vorgreifen. Leider konnte ich das nicht mehr voll machen. Wenn wir heute den Menschen betrachten, dann müssen wir auf 2 große Grundkonzepte zurückgreifen. Denn das eine, dass man im Menschen selbst die Dimensionen von Physis, der anorganischen Natur, ich nenne hier nur die Spurenelemente, die auch auf die Bewusstseinszustände einwirken, auf die Eigenqualität des Bios, auf die Eigenqualität der Psyche, Psyche als die Fähigkeit zu empfinden und fühlen, und auf die Eigenqualität des Geistes, die Fähigkeit des Menschen nach außen zur Reflexion und damit zu allgemein begriffen. Und hinzu kommt in diesem Zusammenhang, was nach außen nicht voll ausgedrückt werden kann, aber in den geistigen Bereich hineingehört, die Dimension der Weisheit. Also, wenn wir von veränderten Bewusstseinszuständen sprechen, müssen wir immer sehen, dass im Hintergrund Physis, Bios, Psyche und Pneuma wirksam ist. Das ist ein Aspekt. Den zweiten Aspekt hat uns Burkhard heimgebracht. durch sein Bild, das vor allem auf die Physis bezogen, schon besagt, und dies gilt für andere Dimensionen des phänomenalen Bereiches, auch auf die Physis bezogen sagt, dass wir drei Dimensionen haben, nämlich Höhe, Breite und Tiefe, aber mit diesen äußeren wahrnehmbaren Dimensionen nicht auskommen, um das Phänomen zu beschreiben. Es kommt man noch zumindest drei Dimensionen hinzu, nämlich die Dimension der Zeit, die eine imaginäre ist, die nicht manifest ist. Die Zeit, haben wir heute gerade gehört, ist nicht greifbar. Dann kommt die sogenannte Dimension, die als Entelechie bezeichnet wird. Es muss im Hintergrund eine Kraft geben, die das Erscheinungsbild in der Raumzeit, in der Grundstruktur gestaltet. Dann muss noch im Hintergrund eine Kraft da sein, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Art Periodizität diese eine latente Grundgestalt in die Raumzeit hineinbringt. Und jetzt haben wir den ersten Band voll überarbeitet, neu herausgebracht, mit den letzten Auslotungen, und dort wird die Möglichkeit von 12 beziehungsweise 24 Dimensionen in etwa aufgezeigt, beziehungsweise Koordinaten, die aber letztlich auf 6 zurückzuführen sind. Ich sage Ihnen das deshalb, weil die reine Beschreibung des äußeren Phänomens, die selbst in der Zelle und hinter jedem, bei jedem Phänomen gegebene Hintergrundstruktur der informativen Erhaltung und Gestaltung mit beachtet werden muss. Damit möchte ich noch etwas anschneiden, weil ich das nicht mehr benennen kann, aber in die Betrachtung der veränderten Bewusstseinszustände mit hineingehört, zumindest als Frage. Nehmen wir das als den sogenannten immanenten Erlebnisraum, so wäre im Gedanken der Frage einer sogenannten transzendentalen Einwirkung, das heißt einer Einwirkung, die nicht aus der Immanenz kommt, nämlich noch die Frage zu stellen, ob vielleicht eine transzendentale Einwirkung möglich ist, die wir empirisch überhaupt nicht erfassen können, es sei denn in gewissen Indizienform, dann kann das so sein. Wir sprechen dann kurz zur Frage Besessenheitsphänomen, möchte ich das hier nur im Grundkonzept deuten. Wenn, dann ist es sicherlich so, dass die transzendente Einwirkung auf diese Fähigkeiten einwirkt, die dann das Phänomen gestalten. Denn jedes Phänomen ist natürlich. Es gibt kein übernatürliches Phänomen. Phänomene sind natürlich, die nehmen wir wahr. Übernatürlich können nur Ursachen sein, und dabei müssen wir noch etwas von der heutigen Sicht, gerade von der Theorie von Burkhard Heim, hernehmen, nämlich, dass wir mit der Transzendenz von der Immanenz her gesehen nicht sofort schon im Himmel sein müssen, denn es scheint vielleicht der Kosmos selbst in diesen sogenannten latenten Wirkformen geradezu wie eine Zwiebelschale zu sein, in Mehrdimensionalität, die wir nicht wahrnehmen können, aber die auf uns einwirken kann. Das nur vorausgesetzt, damit Sie sehen, dass eine volle Erforschung der veränderten Bewusstseinszustände auch diese Dimensionalitäten der Wirkung als Grundvoraussetzungen mit einbeziehen muss. Damit komme ich nun zur Sprache über die verschiedenen Formen der Bewusstseinszustände als Überblick. Und hier freue ich mich, dass wir auch aus Imago Mundi heraus ein Modell vorstellen können, das nach meiner Ansicht das umfassendste ist. Es wurde von Dr. Larcher entwickelt und das hier zeigt, wir haben zunächst den Wachzustand. Vom Wachzustand kommen wir in den Schlaf. Dr. Larcher wird heute gerade über diesen Bereich sprechen. Vom Wachzustand zum Schlaf. Wir haben dann die Hypnose. Darüber wird gesprochen. Wir haben die sogenannte Biochemese. Keimosis heißt Schlaf. Das ist der sogenannte Körperschlaf. Jene Form, wo der Mensch in körperlichen Funktionen vollkommen intakt, aber nach außen kaum Reaktionen zeigt. Wir haben dies auch im Tierbereich als sogenannten Winterschlaf. Es gibt hier die verschiedensten Formen, darüber gibt es einen eigenen Vortrag. Dann gibt es den Bereich der Biostase, das heißt des klinisch toten Zustandes. Von diesem Biostase den Stillstand des Lebens, im Sinne aber, dass von hier noch eine Rückkehr möglich ist zum Wiederbelebung. Dann kommt der Zustand der Thanatose. Die Thanatose ist das Sterben. Das Sterben ist auch ein Prozess und nicht punkthaft im Tod, sondern in gewissen Formen ist das Sterben ein Prozess, der das ganze Leben dauert, einen Endpunkt nimmt. Über diesen Bereich der Thanatose können wir auf diesem Kongress nicht sprechen. Es wurde aber schon gesprochen, in etwa in einer gewissen Hinsicht, nämlich von Professor Linke. Hiermit sehen Sie die Formen, die sich auf den Körper beziehen. Nach oben gesehen kann man auch von einer Psychologie der Höhen sprechen. Und zwar haben wir vom Wachzustand ausgehend nach oben den Zustand der Luzidität, dieser Klarheit, Evidenzerlebnis, Einfälle, die einfach kommen. Das kann ab und zu nur Sekunden sein, wo eben das vergleichende Denken unter Umständen völlig anders gestaltet ist. Was hier alles mit verbunden ist, das ist noch ein breites Feld der Studie. Dann haben wir den Zustand der Ekstase. Ekstase hinausgehen eigentlich aus dem Körper. Bewusstseinsverlagerung, ob das vom Körper hinaus ist, jedenfalls in diesem Zustand sind die Körperfunktionen in etwa beeinträchtigt. Über diesen Zustand wird Dr. Schallenberg dann auch sprechen. Und schließlich den Zustand der Psychostase, das ist jener Zustand eines Einheitserlebnisses, wo ich so in eine Einheit eintrete, dass ich das Ich-Bewusstsein in etwa in ein Einheitsbewusstsein aufgehen lasse, ohne das Selbst voll zu verlieren, wie dies zum Beispiel in der Unio Mystica der Fall ist. Schließlich wäre der Zustand der Glückseligkeit, das ist aber der Zustand, der schon theologischen Inhalts ist, der Zustand, wo man von der Thanatose, kommt man über die Thanatose, praktisch auf der Hinterseite hinein in die Glückseligkeit, das wäre die Vollendung außerhalb der Raumzeit, während alle anderen Bereiche noch im Bereich der Raumzeit, wenn auch in diesem Bereich, wie wir heute gehört haben, Raum und Zeit psychisch völlig aufgehoben sein können. Das ist ein kurzer Überblick und hier sehen Sie nun angezeichnet, hier in diesem Fall, dass es hier Übergänge gibt. Ich habe dies einmal mit Transite übersetzt, aber wir müssen hier sehen, es sind Prozesse und Dr. Larcher nennt sie Trans. Trans, das sind eigentlich Trans-Zustände, Zustände veränderten Bewusstseins, die als Prozess im Übergang sind. Wir werden davon hören. Sie sehen hier 41. Wir haben das theoretisch aufgelistet. Das Ganze ist veröffentlicht im Buch Psyche und Geist der Imago Mundi Bände. Hier sehen Sie noch einmal, theoretisch können 73 Zustände könnte es geben. Damit ist eine Dimension der Auslotung der veränderten Bewusstseinszustände gegeben, die wir überhaupt in keiner Weise auch annähernd noch in etwa ergriffen haben. Lassen Sie mich nun in die heutige Forschung der sogenannten veränderten Bewusstseinszustände im empirischen Bereich eintreten und hier andere Einteilungsformen nennen, die aber im Grunde alle sich in etwa decken. Hier haben wir ein Modell, das nach dem Grad der Erregung vorgeht, und zwar oben haben wir das Ich und unten haben wir das Selbst. Vielleicht so, unten haben wir das Selbst. Hier steckt natürlich eine Psychologie dahinter, in etwa klingt hier an die Psychologie von C.G. Jung, aber das Selbst ist auch ein Grundbegriff der Philosophie und auch der christlichen Theologie. Hier ist nun Folgendes, Sie sehen das sofort, das Ich ist eigentlich der Punkt der Wahrnehmung in Bezug zur Umwelt. Und hier geht es darum, je mehr Erregung auf der einen Seite, Steigerung der Erregung, das ist die sogenannte ergotrope Reihe, also Erregungssteigerung. Und da haben wir auf der einen Seite die sogenannte Tagesroutine, wir müssen schon etwas Sprit haben, vielleicht ein leichtes Kaffeechen ab und zu, um eben die Tagesroutine in etwa zu voll auszuführen. Steigerung schon im Rahmen der Sensitivität, hier gibt es große personelle Unterschiede, schon rein konstitutiver Art im Sinne, dass es nun sensiblere Personen gibt. Bei manchen muss man ja fast einen Stock nehmen, um auf den Kopf schlagen, dass jemand überhaupt spürt, dass man etwas braucht. Bei einer anderen Person braucht man nicht einmal die Wimpern zu zucken und es ist schon zu viel. Also da kommen natürlich viele Bedeutungsmomente hinzu, aber hier in diesem Bereich die Sensitivität. Auch die aktive Kreativität braucht einen erhöhten Erregungszustand. Dann gehen wir schon in Bereiche der Angst hinein, dann sind das Übererregungszustände und eine die Katalepsie und schließlich haben wir im als Form der Erregung, aber das ist eine Form der fast ekstatischen Erregung, ist nämlich diese Entzückung, die man nicht unbedingt als mystische Entzückung bezeichnen muss, es ist ein erhöhter, erregter Zustand. Gehen wir nun vom Ich aus gesehen, den anderen Bereich, den sogenannten Tropenzustand, also den beruhigenderen Bereichen gehen, dann sehen wir hier Entspannung, Formen zum Beispiel Zazen und dergleichen, also jene Zustände, die schon eine viel größere Entspannung bringen. Dann diese indischen Meditationsformen, wo zum Beispiel dieses Samadhi dann in jenem Zustand bedeutet, wo ich eine Einheit mit dem Absoluten habe, ähnlich wie bei der Psychostase, wo Denken und dergleichen aufhört, aber die Begegnung mit dem Selbst kann nur annähernd sein. Es scheint so zu sein, dass wir das Selbst niemals voll erkennen. Das scheint uns, unser eigenes Selbst, im tiefsten Wesen verschlossen zu sein. Es scheint zu sein, dass wir das brauchen, weil wir sonst mit uns vielleicht nicht fertig werden würden. Ich muss etwas auf die Zeit sehen, denn darf ich Ihnen nur noch ein Modell vorstellen, wobei ich ein anderes auslasse. Ich schaue, das ist dann schon fast nicht mehr lesbar und daher gehe ich gleich weiter, um die Ausführungen dann von meinem Text her zu machen und dieses Licht auszuschalten. Wie Sie gesehen haben, gibt es veränderte Bewusstseinszustände in allen Stufen vom normalen Wachbewusstsein der Umweltkontrolle bis zur höchsten Form der Erregung hin. Und auf der anderen Seite alle Formen vom Normalbewusstsein bis zur völligen Nichtwahrnehmung, psychologisch gesehen, der Umwelt, ja bis zur völligen Auflösung, ja Durchlässigkeit des Meins oder mich, wo ich selbst praktisch in eine Einheit aufgehe. Dabei muss man hier Folgendes hinzufügen, dass gerade in diesem äußeren Bewusstsein, das wir in der indischen Mystik haben, dorthin auch in diesem Einheitsbewusstsein die sogenannte Unio Mystica hineingehört. Im Unterschied zum Höchstform des Samadhi als Einheit mit dem Absoluten, ist im christlichen Raum die Gemeinschaft als Lebenseinheit mit dem dreifaltigen Gott, weil im Christentum die Person als Personbegegnung die unabdingbare Form darstellt, aber im psychischen Bereich gleichen sich alle Phänomene vollkommen. Dabei möchte ich nur etwas sagen, dass Meditation und Gebete die Muskeln entspannen, verlangsamen den Stoffwechsel und erhöhen den Hautwiderstand. Der zeremonielle Verzicht auf Weltbezug durch Zen- und Yoga-Praktiken gipfelt in der Auflösung der Denkprozesse, was als Nirvikar-Samadhi bezeichnet wird, ein Zustand völligen Selbstbezugs ohne Gedankeninhalte. Je mehr man vom Ich zum Selbst übergeht, umso mehr verlässt man die Raum-Zeit-Dimension und steigt in den entmaterialisierten, zeitlosen Innenraum ein. Das Universum, das sich in diesen Zuständen auftut, ist gekennzeichnet durch eine verringerte Aktivität. Hier kommt die Dimension des ozeanischen Gefühls mit herein. Damit möchte ich von der modernen Forschung her einige Aspekte Ihnen noch nennen. Und dabei beziehe ich mich Und damit möchte ich auch kundtun, wo heute die Forschung eben gelagert ist, auf den Bereich von Wachbewusstsein zum Bereich Schlaf und Hypnose hin. Und hier haben wir zunächst einen Begriff, der vom berühmten Psychiater Bollmann eingeführt wurde, nämlich den Begriff des Protobewusstseins. Wie ich das alles gelesen habe, habe ich bemerkt, wie oft ich im Protobewusstsein bin. Sie wissen, wir haben im psychologischen Bereich hier vor allem die Einteilung in Bewusstsein, das sind die aktuellen Denkinhalte nach Freud, das Vorbewusstsein, in dem das Vergessene ist, das wir wieder heraufrufen können, und in das Unbewusstsein, wo jene vergessenen oder vergrenzten Inhalte sind, die über nur über die freie Assoziation oder über den Traum zugänglich sind. Nun müssen wir neben dem eine Bewusstseinsform annehmen, die weder nur Vergessenes noch unbewusst ist, noch das volle Bewusstsein darstellt, weil in diesem Bewusstsein die sogenannte Realitätskontrolle nicht voll gegeben ist, und das ist das sogenannte Protobewusstsein. Im Protobewusstsein ist jenes Bewusstsein, das man damit bezeichnen könnte, wo ich voll da bin, aber voll weg bin. Zum Beispiel, Sie gehen spazieren, Autos fahren vorbei, Sie sehen Bäume und dergleichen, alles. Aber Sie bemerken sie nicht, weil Sie einem Gedanken nachgehen. In diesen ganzen Bereich hinein, nach Bollmann, gehören die Klarträume. Träumer ist sich seines Traumes bewusst und willentlich handlungsfähig. Die meisten parapsychologischen Phänomene wie Hellsehen, Telepathie und Psychokinese, Meditationszustände, diese großen Bereiche der Experimente mit Sinnesentzug, auch gewisse Formen des zweiten Gesichts, und auch die Formen der sogenannten Doppelhalluzination, also wo jemand, der in posthypnotische Zustände versetzt wird, ich habe dies des Öfteren machen müssen, wo der dann im Augenblick das Reale sieht und gleichzeitig das sogenannte posthypnotische Bild. Damit stehen wir aber bereits im Bereich veränderte Bewusstseinszustände des täglichen Lebens. Der auffälligste Schwachpunkt des Bewusstseins ist seine Unfähigkeit, die eigenen Grenzen und veränderte Zustandsformen im Augenblick ihrer Erfahrung zu erkennen. Meistens. Ist nicht ganz so, aber wenn wir in der Bewusstseinserfahrung drinnen sind, voll, dann erleben wir dieses Bewusstsein. Das Bewusstsein scheint mit einer fixen und stabilen Selbstbetrachtung verbunden zu sein. So ist sich der Durchschnittsmensch der vielen kleinen Veränderungen seines Bewusstseins im alltäglichen Leben nicht bewusst. Wir haben davon sehr viel gehört. Tägliche Stimmungsänderungen,
Arbeitseffizienz und Bewusstseinsschwankungen werden, das haben wir heute auch gehört, als 24-Stunden-Tag-Erscheinungen beschrieben. Die sogenannten ultraradianen Rhythmen haben wir heute auch gehört, mit denen man sich in letzter Zeit besonders befasst hat, hängen mit viel kürzeren psychophysiologischen Prozessen von etwa 90 bis 120 Minuten innerhalb des zirkadianen Rhythmus zusammen, wobei die Untersuchungen in den Stunden auch große Abweichungen machen. Ich bringe das dies deshalb, weil nach verschiedenen Forschern diese ultraradianen Rhythmen die psychophysiologische Grundlage veränderter Bewusstseinszustände darstellt. Als wichtigste Zeichen der alltäglichen Trance werden folgende genannt. Zeichen parasympathischer Dominanz, verbunden mit Entspannung und leichter sexueller Erregung. Also so dahin dösen. Pupillenerweiterung beim Einstieg in die Trance oder beim Wahrnehmen eines trancefördernden Inhaltes. Im Allgemeinen nimmt der Lidreflex ab und der Augenapfel bewegt sich weniger. Dann haben wir vor allem veränderte Körperhaltung. Bei dieser veränderten Körperhaltung, die das markanteste Zeichen einer alltäglichen Trance darstellt, geht es um jene Vielfalt von Körperbewegungen, die nicht wahrgenommen werden und von der normalen, bewussten Körperhaltung abweichen, wie zum Beispiel Kreuzung der Füße, man steht irgendwo, Neigung des Kopfes, langsame Beantwortung einer Frage in einer tieferen Stimmlage, verminderter Muskeltonus. Diese Verhaltensformen laufen völlig unbewusst ab und werden daher nicht im Gedächtnis behalten. Es sind dies jene Augenblicke, wo der völlig normale Mensch sich Illusionen und Augenblickshalluzinationen akustischer wie natureller, visueller Natur hingeben kann. Daher der Spruch, man war einen Moment weg, und benutzen Sie sehr oft diese Form der alltäglichen Trance, denn es ist dies wichtig, wie wir gehört haben, für eine gesunde Regeneration. Ich muss aber meine Ausführungen etwas rascher vorantreiben, möchte hier aber doch auf etwas hinweisen, was jetzt in den Vorträgen noch nicht genannt wurde, nämlich der sogenannte nasale Zyklus. Der Begriff stammt von R. Kaiser. Nach diesen Beobachtungen ändert sich die nasale Schleimhaut der rechten und linken Nasenhöhle periodisch in Größe und Form, was sich auf den Grad der Leichtigkeit beim Ein- und Ausatmen auswirkt. Die durchschnittliche Dauer liegt im Bereich der ultradianen Rhythmen von 1,5 bis 2 Stunden, wobei die einzelnen Methoden zu verschiedenen Ergebnissen kamen. Hier sei nur darauf verwiesen, dass Rhythmus und Fluss der Atmung nicht nur auf das Bewusstsein, sondern auch auf die Dominanz der Hirnhemisphären Einwirkung, wobei der faszinierendste Aspekt darin besteht, dass der nasale Zyklus unter willentliche Kontrolle gesetzt werden kann, was zu Veränderungen von Bewusstseinszuständen und Körperfunktionen führen kann, wie dies vor allem aus Yoga- und Meditationsuntersuchungen bekannt ist, die ganzen großen Atemtechniken, die wir ja aus dem Yoga kennen. Damit möchte ich aber noch eine andere Frage anschneiden, und zwar die Frage Hypnose und multiple Persönlichkeit. Über Hypnose wurde schon gesprochen. Daher brauche ich hier überhaupt nicht einzugehen, und es wird im nächsten Vortrag eingehend darüber gesprochen. Ich möchte hier aber nur die Frage aufwerfen, wo ein großer Streit besteht, Ist Hypnose ein veränderter Bewusstseinszustand oder kein? Und man sagt, die einen sagen nein, weil zur Hypnose der sogenannte Hypnotiseur gehört und der Vertrag zwischen Hypnotisierten und Hypnotisierenden ein Wesenspunkt der Hypnose ist und sicherlich daran kein Zweifel, hat dieser Vertrag die großen Auswirkungen, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Und ich möchte auch diese Frage gar nicht beantworten. Dazu ist Professor Bick berufen und es ist auch gar nicht so wichtig. Es ist sicherlich im Rahmen ein gewisser veränderter Bewusstseinszustand. Aber fragen wir, was sind die Kennzeichen des veränderten Bewusstseinszustandes? Und hier, wir haben zum Großteil das alles gehört, Änderungen im Denken, gestörtes Zeitempfinden, Kontrollverlust, Änderung im emotionalen Ausdruck, Änderung der Körpervorstellung des eigenen und der anderen, Wahrnehmungsverzerrungen und vor allem auch Bedeutungsänderungen, Sinn für das Unbeschreibliche, Gefühl für die Damen besonders, aber uns Herren tut es auch gut, der Verjüngung und Hypersuggestibilität. Nun sehen wir aber, dass viele dieser Formen auch im Bereich der sogenannten multiplen Persönlichkeiten zu finden sind, also jener Erscheinungsform, wo jemand in sich 2-3 Personen verspürt und das kann in einem Wechsel geschehen, wo die eine Person sehr freundlich ist und im nächsten Moment die andere die Regierung übernimmt und damit jemand ziemlich aggressiv wird. Es hat jeder bei sich zu erforschen, wie viele solcher Personen er in sich trägt. Und wir sehen hier, dass vor allem Änderungen im Denken in diesen Formen vorkommen. Dann haben wir bei den sogenannten multiplen Persönlichkeiten eine erhöhte Suggestibilität, die wir natürlich auch im Zusammenhang von Leuten haben, die leicht hypnotisierbar sind, aber auch multiple Persönlichkeiten sind oft leicht hypnotisierbar. Zudem fühlt sich jede Persönlichkeit als ich und betrachtet die andere Persönlichkeit als er, sie oder es. Damit stehen wir sicherlich bereits im Grenzbereich zur Pathologie. Das will ich hier unbedingt hervorheben, dass wir diesen Grenzbereich tangieren. Und es soll daher nicht unerwähnt bleiben, dass bei psychiatrischen Untersuchungen von halluzinierenden psychotischen Patienten oft von Stimmen hören berichtet wird, doch wird kaum der Versuch unternommen herauszufinden, wer der Sprecher ist. Das ist wichtig, auch zu schauen, wer spricht. Oft handelt es sich um die Aktivierung von sogenannten sekundären Persönlichkeiten. In diesem Fall sollte man von Diagnose Schizophrenie zu dissoziativer Reaktion überwechseln. Solche dissoziativen Reaktionen können nämlich in kontrollierbaren Ansätzen kreative Phasen darstellen. Ich darf ab und zu spinnen, sonst werde ich nie erhöht normal sein. Aber Pathologie ist dann, wenn die Fixierung nicht mehr aufhört und ich nicht mehr zurückkehre. Damit ein weiterer Punkt, und zwar möchte ich hier noch einige Phänomene nennen, nämlich man spricht von allgemeiner Trance und von Besessenheitszuständen. Die allgemeine Trance befasst sich vor allem mit folgenden Kategorien: Transformen des Bewusstseins, Transverhalten und Transdeutung. Es muss hier allerdings offen ausgesprochen werden, dass sich die Wissenschaft kaum mit den Transzuständen, mit Ausnahme fast der Hypnose, befasst hat. Und es gibt auch keine Abstellbox für eine normale Trance, die sowohl 15% der amerikanischen Bevölkerung in einer Untersuchung angab, Hypnagoge-Attacken erlebt zu haben. Man hat sie in den Bereich der Psychopathologie eingereiht. Allerdings ist jetzt tatsächlich im europäischen Raum noch kaum eine Änderung eingetreten durch das Studium der sogenannten veränderten Bewusstseinszustand. Noch ein Aspekt, der hier zu nennen ist: Diese pathologische Betrachtung finden wir auch bei der Erforschung der kulturellen und der religiösen Trance, die man unter übernatürliche Deutungen einreihte. Obwohl anthropologische Beschreibungen die kulturelle und normative Dimension vieler Transzustände hervorhoben, bleibt bei den westlichen Wissenschaftlern die psychopathologische Erklärung vorerst im Vordergrund. Doch daran ist nicht zu zweifeln. Die Trance ist kulturell vorgeschrieben und wird erlernt und praktiziert als ein annehmbares, normales Verhalten. Sie kann ritualisiert sein wie im Tanz oder als private Erfahrung praktiziert werden. Wobei man bei Transzuständen hier eben jene Zustände nennen muss, das möchte ich hier kurz noch einmal wiederholen, also Transzustände sind Zustände, Charakterisierungen habe ich genannt, Zustände, wo ich nicht die volle Realitätskontrolle im ich-kontrollhaften Verhalten nach außen habe, aber volles Bewusstsein. Und hier kommen nun verschiedene Formen der Trance, die zu nennen sind, und zwar die sogenannte Besessenheitstrance. Bei der Besessenheitstrans kommt zur normalen Trans der Aspekt der Besetzung durch ein anderes Wesen hinzu. Form, Praxis, Erfahrung und Bedeutung sind der beobachtenden Gemeinde bekannt. In unseren Bereichen sind so Transzustände sofort schon eine pathologische Gefahr und man wird abgeliefert, daher zeigt man die auch gar nicht mehr so, vielleicht in einer gewissen Gruppendynamik oder heute in Formen von Disco-Besuchen. Also werden von der Gemeinde anerkannt, weshalb die Besessenheitstrans eine allgemeine soziale Erfahrung darstellt, die von der Gemeinde gepflegt und akzeptiert wird. Die Besessenheitstrans kann selbst induziert werden, etwa von einem Heiler, als Teil des Exorzismus. Sie kann aber auch als Manifestation einer Besessenheit erfahren werden. Und hier müssen wir Besessenheit zunächst rein psychologisch sehen. In all diesen Fällen ist die Besessenheitstrans zwar als etwas Außergewöhnliches zu sehen, jedoch als im Kontext spezieller Aktivitäten einer Gemeinde zu betrachten. Weg sein, eine solche Trans kann es auch im religiösen Bereich geben, wo ich mich positiv, es gibt auch eine positive Besessenheit, einfach erfüllt fühle von irgendeiner Wirkung, sei es eines Heiligen und dergleichen. Wir werden darüber in anderen Vorträgen noch mehr hören. Neben dieser Besessenheitstrans haben wir die sogenannte neurotische Besessenheitstrans oder das neurotische Besessenheitsverhalten, das eigentlich der sogenannten Besessenheitstrans vollkommen gleich ist, aber Verhaltensmuster aufweist, die von der Gesellschaft auf der Linie außergewöhnlich bis pathologisch eingestuft werden. Es ist vollkommen falsch, wenn jemand kulturelle Studien bei anderen Völkern, wo man diese Transformen im Tanz und dergleichen geradezu als festliches Moment, als innere Erneuerung sieht, dass man hier sagt, die haben alle Spinnen, alle haben keine Unterscheidung zwischen dem, was normal und was neurotisch ist. Doch sie haben dieses Verständnis sehr wohl, sodass das Urteil zwischen außergewöhnlich bis pathologisch eingestuft wird, je nach dem einzelnen Verhaltensmuster. Und wozu dient diese Trans? Sie dient sowohl dem Symptomausdruck als auch der Symptomlösung. Aus diesem Grunde wird das neurotische Besessenheitsverhalten von manchen Kulturgruppen als Form der Konfliktaustragung gegeben. Ich muss Ihnen offen sagen, dass wir in diesem Bereich noch viel zu lernen haben. Und die Konfliktaustragung, wie via Psychoanalyse, ist reine Intellektualisierung der Probleme, was ja dazu führen kann, dass durch die Lösung des neurotischen Problems aufgrund der ständigen Betätigung mit dem Problem eine neue Neurose entsteht. Nicht? Das ist ja ein Problem. Kommen wir nun aber zu einer anderen Form der sogenannten psychotischen Besessenheit, Trans. Wenngleich es zwischen neurotischen und psychotischen Syndromen in Überlappungen gibt, zählt man zum psychotischen Besessenheitsverhalten eine Reihe kulturgebundener reaktiver Symptome, wie das Amoklaufen. Jetzt in Frankreich nicht, wo jemand 15 einfach niedergeschossen hat. Das Latach, das zwangsmäßige Nachnahmen von Handlungen bei Malaien, Afrikanern und Lappländern. Das Choro, die vor allem in Asien epidemisch auftretende Angst, der Penis könnte sich in den Körper zurückziehen, was zum Tod führen würde. Bibloco, auch arktische Hysterie genannt, 1 bis 2-stündige Anfälle, vor allem bei Frauen mit tierischen Schreien und Zerreißen der eigenen Kleider. Nach dem Anfall sind die Personen wieder völlig normal. Bitiko, die Angst, in ein Monster verwandelt zu werden. Oder gewisse Verhaltensmuster im Rahmen von Voodoo und in diesen Bereichen, wo die Leute hinfallen, vollkommen weg sind, aber dann wiederum kommen. Die Symptome sind charakterisiert durch ein stereotypes Verhalten meist psychotischen Ausmaß, das kulturell eindeutig als pathologisch bezeichnet wird. Und nun das Interessante. Untersuchungen von 488 Volksgruppen haben gezeigt, dass 90% dieser Gruppen den einen oder den anderen der angeführten Zustände institutionalisiert haben. Dabei verdient die Feststellung besondere Beachtung, dass die einfacheren Gruppen normale Transzustände pflegen, weil sie in ihrem Lebensaustausch unmittelbarer sind, während Gruppen komplexerer Struktur, sprich höherer Bildung, die ihren Austausch über Symbole, sprich Worte und dergleichen pflegen, eher Formen der Besessenheitszustände nehmen. Damit kommen wir zu einem Aspekt, den wir auch in unserem Bereich im Moment erleben. Während nämlich der Glaube an dämonische Besessenheit und Exorzismus sehr weit gestreut ist, ist das aktuelle Auftreten von Fällen dämonischer Besessenheit und die Praxis des Exorzismus begrenzt. Ob de facto aber, dass man glaubt, besessen zu sein, ist begrenzter, wobei im Moment das Besessenheitserlebnis zunimmt. So ist zum Beispiel das Auftreten der Dämonologie meist mit folgenden sozialen Gegebenheiten verbunden. Und horchen Sie nun genau. Bedrückende soziale Struktur. Denken Sie dabei nicht, dass Hungersnot und sowas, sondern soziale Struktur, wo man gesellschaftlich nicht mehr zurechtkommt. Und nun ein ganz besonderes Moment, Verlust des Vertrauens in die Effizienz der sozialen Institutionen. Das haben wir im Moment in einem Höchstmaß. Scheinbare Unfähigkeit, mit den Übeln der sozialen Strukturen fertig zu werden. Wenn diese sozialen Strukturen eintreten, beobachtet man die Personifizierung des Sozialen in böse Dämonen, eine Verschiebung des sozialen Protestes in Form von Anklage, Besessenheit und Verhexung sowie persönlicher Erfahrung von Besessenheit. Das Besessenheitsein vom sozialen Übel wird personifiziert, wobei der Angeklagte, der Kläger und der Exorzist die Symbolisierung des sozialen Konfliktes in einer Ersatzform zu lösen suchen, weil aktiver Protest und Reform unmöglich zu sein scheinen. Also dort, wo man sagt, Protest hilft nicht, Reform ist nicht möglich, man fühlt sich existenziell nicht wohl, gibt es eben nur als Möglichkeit eben eine Form von Flucht, auch die der Besessenheit. Diese sozialen Hintergründe sind daher auch die Triebfeder der aktuellen okkulten Welt. Die Zeit darf ich sehen. Ich habe nur noch 4 Minuten, daher werde ich auch, wie es sich gehört, zum Ende kommen. Möchte aber noch ein Zitat machen, wo man hier eben gerade vom wissenschaftlichen Aspekt her bis heute langsam ändert sich das. Das hat dieser Kongress reichlich gezeigt, alles in die Pathologie hinein nimmt und jede Zauberei und vor allem Hexen und so weiter als pathologisch hinstellt. Und hier sagt der berühmte Historiker Russell, man kann nicht annehmen, dass die Hexen insgesamt geistesgestört waren. Sie gaben eine Antwort auf menschliche Bedürfnisse, die universaler sind als jene der individuellen Fantasie, universal genug, um mit mythischen Begriffen beschrieben zu werden. Das Phänomen von Zauberei, gleichgültig ob man nun Verfolger oder Hexer sagt, ist das Ergebnis von Angst, ausgedrückt in übernatürlichen Begriffen und unterdrückt von der Gesellschaft, die geistigen Abweichungen gegenüber intolerant ist. Daher hat man dem Bischof hier in Innsbruck geschrieben, er soll mir Redeverbot geben, weil ich vom Teufel besessen bin. Nun, sehen Sie, ganz zum Schluss noch die Frage, was sind die Hauptkriterien der geistigen Gesundheit? Man kann sagen, Dinge wahrzunehmen, wie sie sind, wobei dieses, wie sie sind, haben wir gehört, sehr schwierig ist. Emotionale Ausgeglichenheit und Selbstdisziplin, soziale Anpassung, Wahrnehmung der Grenzen der eigenen Fähigkeit. Ich muss zum Schluss kommen, indem ich alles überschlage. Ich habe noch genau 2 Minuten und möchte doch schließen mit dem Hinweis auf mystische Erfahrung. Die Wege der mystischen Erfahrung, über die Pater Sudbrack sprechen wird, die Formung einer vereinheitlichen Transformation im Sinne einer letzten Selbstverwirklichung beinhalten, durchschreiten sehr unterschiedliche Phasen, die zudem noch von Person zu Person verschieden sind. Das ist sehr wichtig, weil es auf diesem Weg individuelle immer ureigene Wege gibt. Der einfachste Weg ist jener der inneren Sammlung, der Verbindung mit der göttlichen Quelle, um sich mit der inspiratorischen Energie zu stärken, die Selbstanklammerung aufzuheben und jede Lebenssituation mit Weisheit zu erfüllen. Der Mystiker, der das Lebensziel des Hier und Jetzt kennt, muss als jemand betrachtet werden, der nur einige, und zwar eine nach Abt des der Vorwegnahme des Todes, jener Früchte vorweggenommen hat, die wir nach dem Tod, so hoffe ich, alle zu erwarten hoffen dürfen. Die Zeit genau. Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Entschuldigen, dass es rudimentär war.